HR Info. Kulturlust.
Mit Pablo Diaz. Alle 10 Jahre gibt es ein super Kunstjahr. Dann fallen 3 wichtige Kunstschauen zusammen. 2017 ist so ein super Kunstjahr. Zum Beispiel, in Athen hat im April die Weltkunstschau Documenta begonnen, die am 10. Juni an ihrem Stammplatz in Kassel ihre Fortsetzung findet. Am gleichen Tag geht es in Münster mit dem Skulpturprojekt los. Eine Schau der Werke internationaler Bildhauer, die nur alle 10 Jahre stattfindet. Ein paar Tage später steht die in Europa wichtigste Kunstmesse, die Art Basel, auf dem Terminkalender. Und schließlich eröffnet jetzt am Wochenende die 2-jährige Kunstbiennale in Venedig ihre Tore.
Seit 1895 findet sie alle 2 Jahre statt. Wir zählen in diesem Jahr die 57. Biennale. Und sie hat seit dieser Zeit ihr Konzept nicht verändert. Das einst so nach dem Modell der Weltausstellungen entstanden ist. Das heißt, jede Nation hat ihren Pavillon, ihren eigenen Ausstellungsraum. Hauptschauplatz sind die Giardini, ein Parkgelände im Stadtteil Castello, also kurz bevor man von Venedig zum Lido übersetzt.
Das sagt Hartwiga Pferdschröber. Sie ist hr-info-Kultur-Redakteurin. Mit ihr sprechen wir darüber, was das Besondere an der Biennale in Venedig ist und ob man solche Kulturevents mehr als Diskussionsforum oder als Marktplatz für neue Kunst und junge Künstler betrachten soll. Außerdem in dieser Sendung der Büchercheck. Heute der Roman Walter Nowak bleibt liegen. Die Sendung Kulturlust in hr-info. Die Situation kennen Sie vielleicht. Sie sitzen in einer Runde mit Freunden und merken, dass Sie eigentlich nicht richtig dazugehören. Dass die Themen, die in dieser Runde besprochen werden, nicht Ihre eigenen Themen sind. Oder bei der Arbeit zum Beispiel. Man wird von Kolleginnen und Kollegen gemobbt. Oder in der Gesellschaft. Wer gehört dazu? Wer muss draußen bleiben? Wer bestimmt das überhaupt? Diese Fragen ziehen sich wie ein roter Faden durch die diesjährige Biennale in Venedig. Nicht nur im deutschen Pavillon, sondern auch andere Länder greifen das Thema Dazugehören auf. Tassilo Forchheimer mit einem Überblick.
Große Aufreger wird die Kunstbiennale des Jahres 2017 höchstwahrscheinlich nicht bringen. Dafür gibt es dort viel zu viel Schönes zu sehen. Eindrucksvolle Bild- und Tonkompositionen, zum Beispiel im französischen Pavillon, der zu einem warm klingenden Tonstudio umgebaut wurde. Konfrontativ politisch wird es dagegen nur an wenigen Stellen. Für den Direktor der Nationalgalerie Berlin, Udo Kittelmann, selbst Kurator einer Sonderausstellung am Canal Grande, kommt das nicht überraschend.
Es ist eine Zustandsbeschreibung. Und es hilft ja, glaube ich, auch nicht, wenn man explizit mit der Kunst politisch sein will, ist das ja auch immer ein großer Spagat. Und erstmal muss man ja die Zeit, in der man lebt und die man spürt, also fühlt, analysieren. Und ich denke, das ist vielleicht bei vielen Beiträgen dies Jahr in Venedig der Fall. Ein Ausdruck von einem zeitgemäßen Gefühl, in dieser Welt zu sein.
Während vor 2 Jahren das Thema Flucht und Vertreibung auf der Kunstbiennale sehr präsent war, taucht dieses Motiv diesmal nur noch in wenigen Werken auf. Überraschenderweise zum Beispiel im australischen Pavillon vom anderen Ende der Welt, den Tracy Moffat gestaltet hat.
Such things, people crossing borders and seeking refuge.
Solche Dinge, dass Menschen Grenzen überqueren und Zuflucht suchen, passieren überall auf der Welt. Es ist eine globale Geschichte, die geht weiter und ist nicht neu.
It is not new.
Die Australierin zeigt Bilder von Flüchtlingen im Wechsel mit geschockten Leinwandhelden. Wie reagieren wir auf das Fremde? Wie tolerant ist unsere Welt? Diese Frage hat auch der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel in Venedig aufgeworfen.
Es ist am Ende nur ein kleiner Schritt von der Einengung des Kulturbegriffs auf aktuelle mehrheitsfähige Normen zur kulturellen Ignoranz oder gar Intoleranz.
Mangelnde Offenheit für die großen Fragen der Menschheit wird dem wichtigsten deutschen Wettbewerbsbeitrag niemand vorwerfen können. Die Aufgabe, den deutschen Pavillon zu bespielen, hat in diesem Jahr die 39-jährige Frankfurterin Anna Imhoff übernommen.
In der Arbeit Faust, die Sie gleich sehen werden, geht es um die Freiheit, Freiheit der Gedanken, und ich heiße Sie willkommen.
So kurz die Zusammenfassung, so umfangreich das Werk, das im Wesentlichen aus einer großen Performance besteht mit rund 40 Beteiligten, darunter auch 2 ausgewachsenen Dobermännern. Die komplette Aufführung dauert 5 Stunden. Susanne Pfeffer, die Kuratorin des Deutschen Pavillons.
Thema ist wirklich sehr stark, auch wer hat die Macht, wer ist in der Ohnmachtssituation, wer ist Handler, wer ist Erleidender. Und Sie sehen Paare ineinander geschlungen, die zunächst wie eine Umarmung erscheinen, aber wenn man dann genau hintersteht, merkt man, dass es eigentlich immer darum geht, dass der eine Körper den anderen drückt oder unterdrückt und die sich die Machtverhältnisse eigentlich mal wieder ändern.
Präsentiert wird all das von einer jungen Truppe, die ihre Choreografie bis ins kleinste Detail einstudiert zu haben scheint. Die Kunstbiennale bleibt bis zum 26. November geöffnet. Der Tageseintritt für Erwachsene kostet 25 Euro. Rund um die Hauptausstellung in den Giardini und im Arsenale finden in der Lagunenstadt viele weitere interessante Kunstausstellungen statt.
Tassilo Forchheimer über die Biennale in Venedig und was die Zuschauer dort in diesem Jahr erwartet. Diese Biennale ist nur wenige Stunden alt und schon gibt es Debatten und Diskussionen über aktuelle politische Themen. Vielleicht ist dies ja eines der Ziele solcher großer Kulturevents. Oder doch nicht? Um diese Fragen zu beantworten, war bei mir im Studio hr-info-Kulturredakteurin Hadwiga Pferd-Schröber. Ich habe sie gefragt, was das Besondere an der Biennale ist. Ist es tatsächlich so, dass sie Debatten auslösen will, dass sie gesellschaftliche Impulse geben möchte? Und was unterscheidet sie überhaupt von anderen Kunstbiennalen?
Naja, zum einen ist die Biennale in Venedig die älteste. Seit 1895 findet sie alle 2 Jahre statt. Wir zählen in diesem Jahr die 57. Biennale. Und sie hat seit dieser Zeit ihr Konzept nicht verändert, das einst so nach dem Modell der Weltausstellungen entstanden ist. Das heißt, jede Nation hat ihren Pavillon, ihren eigenen Ausstellungsraum. Hauptschauplatz sind die Giardini, ein Parkgelände im Stadtteil Castello, also kurz bevor man von Venedig zum Lido übersetzt. Und dort ließen schon vor dem Ersten Weltkrieg neben dem Hauptgebäude der Italiener, Großbritannien, Frankreich, Ungarn, Belgien, Russland und Deutschland ihre Pavillons errichten. Und im Laufe der Jahrzehnte kam immer mehr hinzu. Und jeder Pavillon drückt so schon in seiner Architektur so eine Art nationales, kulturelles Selbstverständnis aus. Ob das jetzt der verspielte Jugendstil-Pavillon der Ungarn ist oder der betont sachliche, luftige Betonbau der skandinavischen Länder, der dann erst in den 50er Jahren hinzukommt. Oder eben der von den Nazis umgestaltete deutsche Pavillon mit seinen wuchtigen Pfeilern und dem eingemeißelten Wort Germania an der Frontfassade. Also das Besondere ist schon der Ort und Hauptschauplatz. Allein wenn man in diesem Ensemble, der jetzt 28 Länder Pavillons herumspaziert, bekommt man ja schon so eine Schau durch die Architektur und Kulturgeschichte der Welt geliefert, ganz unabhängig davon, was eigentlich da drinnen ausgestellt wird.
Das heißt, der deutsche Pavillon ist von seiner Architektur her historisch belastet. Kann man das so formulieren?
Ja, genau.
Und wie sind die Künstler in anderen Biennalen in Venedig mit dieser historischen Belastung umgegangen?
Ja, also Anne Imhoff zum Beispiel aktuell hat ja den Pavillon mit Zäunen umstellt. Die meisten haben Bezug genommen auf diese Nazi-Geschichte oder die Nazi-Architektur. Also zum Beispiel 1993 hat Hans Hacke den Boden aufhacken lassen, sodass die Besucher buchstäblich auf den Trümmern der Geschichte gehen mussten. Und er hat ein Foto aufgehängt, das Adolf Hitler beim Besuch der Biennale 1934 zeigte.
Eine schöne Idee.
Ja, fand ich auch. Der Bildhauer Gregor Schneider, der hat damals in den Pavillon so ein Labyrinth aus ineinander verschachtelten Räumen gebaut. Er hat praktisch das ganze Haus seiner Kindheit nach Venedig transportiert und ich erinnere mich noch gut daran, wie man da als Besucherin förmlich durch die Kellergänge kriechen musste und wie unheimlich das war, denn das war ja auch eine Erinnerung an eine Kindheit in der Nachkriegszeit und Nazi-Geschichte. Josef Beuys, auch immer gut für Aktion, hat in diesem Raum eine ganze Straßenbahnhaltestelle seiner Kindheit wieder aufgebaut. Und Christoph Schlingensief hat, also er selber nicht, er war damals schon gestorben, da wurde der Pavillon in einen Art sakralen Raum, in eine Kirche verwandelt, nach Schlingensiefs Konzept der Kirche der Angst. Also das war so eine Hommage. Und statt Germania stand dann zum Beispiel groß das Wort Ego an der Fassade. Also der Auseinandersetzung mit dem Nazi-Bau, den können die Künstler eigentlich nie entgehen, die dort ausstellen.
Ist dieses Prinzip der nationalen Pavillons in Venedig im Zeitalter der Globalisierung, ja, ist das nicht eine überholte Idee schon?
Eigentlich schon. Also dagegen steuert ja zum Beispiel der Documenta 14 leider Adam Cimcik im Gegensatz zu Venedig ja ganz direkt an. Also in Athen zum Beispiel hat kein Schild unter den Ausstellungsexponaten verraten, woher oder aus welchem Land der Künstler oder die Künstlerin kommt. Klar, es gibt ja gar nicht mehr eine nationale Kunst in dem Sinne, wie es ja auch keine homogenen Nationen mehr gibt. Und dessen sind sich auch bei der Biennale die jeweiligen Künstler und die Kuratoren, die sie ausgewählt haben, bewusst. Und das Prinzip wird auch unterlaufen, also indem zum Beispiel Künstler ganz unterschiedlicher Nationen ausgewählt werden für ein Pavillon. Das war zum Beispiel 2015 beim deutschen Pavillon so. Und Deutschland und Frankreich haben vor 4 Jahren einfach mal ihre Pavillons getauscht. Ja. Es ist auch nicht so, dass die Kuratoren unbedingt der Nation angehören, deren Pavillon sie bestehen. Sie das Beispiel des deutschen Martin Roth, der den Auftritt von Aserbaidschan in Venedig betreut, was dem ehemaligen Museumschef in London und Dresden ja ziemliche Kritik eingetragen hat. In Aserbaidschan ist ja nicht gerade ein demokratisches Land.
Das ist aktuell jetzt bei der jetzigen Biennale,
die jetzt beginnt. Ganz genau, da wird jetzt drüber diskutiert. Andererseits finde ich, hat dieses Ordnungsprinzip nach Nationen auch den Effekt, dass es ja Auseinandersetzungen provoziert, Debatten provoziert. Mit wem, mit welcher Installation präsentieren wir uns als Nation der Kunstwelt? Was wollen wir eben zeigen aus Brasilien, aus Argentinien, Korea oder aus Griechenland in dieser Länderkunstschau? Also Beispiel Griechenland-Pavillon 2013, das war auf dem Höhepunkt der Krise. Die zeigten Fotos von einem Altmetallsammler in Athen, also einen schwarzen Altmetallsammler, und eine Recherche über den Kreislauf des Geldes. Also das war schon ein Statement auch zur Lage der Nation. Also insofern, das Nationenprinzip, das fordert schon so eine klare Positionierung und auch eine Orientierung, auch eine Konzentrierung. Und das ist ganz hilfreich in diesem Wust all dieser Kunstevents, Biennalen und Kunstmessen derzeit.
Wust ist ein gutes Stichwort. In diesem Jahr nehmen 81 Länder, glaube ich, an der Biennale teil. Wo finden die den Platz in der Lagune statt?
Ja, eben nicht mehr in den Giardini, den Gärten da am Rande, sondern die sind in ganz Venedig verteilt, auf Plätzen, in Palazzis oder in Kirchen, die dann für diese Zeit der Biennale, das ist ja ein halbes Jahr, angemietet werden. Armenien zum Beispiel war vergangenes Jahr mit seiner Ausstellung auf einer Insel in der Lagune, was eben von einem armenischen Kloster bewohnt wurde. Und so ist ganz Venedig dann eigentlich Biennale. Und das Gute ist, für diese Ausstellungsorte außerhalb des offiziellen Geländes muss man in der Regel auch keinen Eintritt bezahlen. Also auf diese Weise kommt man zum Beispiel eben in Palazzi, die man sonst nie betreten könnte. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch dieses riesige Gelände, das Arsenale. Das ist die ehemalige Werft, noch aus dem Mittelalter. Das ist wirklich ein fantastisches Gelände, auf dem die französische Kuratorin Christine Marcel ja unter dem schönen Titel Viva Arte Viva, also es lebe die lebendige Kunst, nochmal 120 Künstler eingeladen hat, ihre Werke zu zeigen. Da ist auf jeden Fall Platz genug für große, für raumgreifende Installationen und Performances. Einen Tipp kann ich aber jedem geben, der jetzt vielleicht auf die Biennale reisen will nach Venedig. 3 Tage Zeit sollte man sich wirklich nehmen.
Bei dieser Größe stellt sich mir zumindest die Frage, geht da die Kunst oder der einzelne Künstler nicht unter?
Ja, also erstmal finde ich es sicher gut, wenn viele Künstler die Möglichkeit haben, an die Öffentlichkeit zu kommen. Da stecken ja auch Chancen auf Entdeckung. Und diese Vielfalt bringt ja auch eine Diskussion über die Kunst in Gang. Also es gibt ja schon eine Diskussion derzeit, gerade angesichts dieser Politisierung der Kunst, also durch die Krise, durch die Flüchtlingsfrage, wie wir das eben auch zum Beispiel derzeit bei der Documenta erleben, dass es eben nur noch um die Rolle der Kunst in der Gesellschaft geht, in der Politik und gar nicht mehr um die Kunst an sich und um die Form, die sie sich sucht, um etwas auszudrücken. Sie haben recht, die Qualitätsfrage wird dann schon oft gar nicht mehr gestellt, sondern es geht nur noch um Inhalte.
Hartwiger Fertschröber war das hr-Info-Kulturredakteurin. Wir sprachen über die Biennale in Venedig, die dieses Wochenende beginnt. Danke fürs Kommen, Hartwiger.
hr-Info. Kulturlust.
Zu den kulturellen Highlights in diesem Jahr gehört zweifelsohne die Documenta. In ihrer Ausgabe 2017 findet sie gleich an 2 Orten statt, in Athen und natürlich in Kassel. Am 10. Juni geht es dort los. In Athen hat die Documenta bereits vor einem Monat begonnen und hat seit ihrer Eröffnung viele Spuren hinterlassen. Michael Lehmann mit einer Bilanz nach einem Monat Documenta in Athen.
6 Minuten und 30 Sekunden lang dauert es, um das digitale Werk von Documenta-Künstler Lala Rook komplett anzuhören und anzuschauen. Rhythmus und elektronische Melodien, die digitalen Befehle dazu auf eine Videowand projiziert. Hightech-Meditation im Untergeschoss des Athener Konservatoriums. 120.000 Besucher sind von den Athener Documenta-Machern in den ersten 4 Wochen der Show gezählt worden.
Die Arbeiten, die wir bis jetzt gesehen haben, waren eher so schwer zugänglich, fanden wir. Es ist dann schon anstrengend, wenn man so auch durch die Stadt läuft und viel sieht und sich damit beschäftigt und dann auch noch mit den Arbeiten beschäftigen soll. Das finde ich schon viel.
Diese Besucherin aus Nürnberg gibt sich 3 Tage Zeit, in der griechischen Hauptstadt beides zu erleben. Kunstschau und normales Athener Leben. Aus Besucherbefragungen wissen die Macher, dass bislang Gäste aus 40 verschiedenen Ländern nach Athen angereist sind. Ein Viertel davon aus Deutschland. Dabei auch Athener Erstbesucher wie diese Alleinreisende aus Norddeutschland.
Ich mache Wanderurlaub auf Rhodos und habe das auf dem Weg mitgenommen, weil ich noch nie in Athen war. Dann habe ich gedacht, einmal Athen und Documenta gucken, das passt.
Die Kritik an der deutschen Documenta, die von außen in die griechische Hauptstadt ein wenig mächtig eingefallen sei, sie ist nur noch versteckt zu hören. Panayota, eine griechische Documenta-Performerin an verschiedenen Plätzen der Stadt, verdient zwar ein paar hundert Euro aus dem Documenta-Etat, bleibt aber ein wenig kritisch. Das ist möglicherweise schon aus verschiedenen Gründen gut für Athen, aber gleichzeitig bleibt ein Beigeschmack, weil mit der Documenta einfach auch viele Fragen aufgetaucht sind. Vieles aus der Kunstszene wurde einfach so in Beschlag genommen und das wirft für lokale Künstler viele Fragen auf. Die ausstellenden Künstler in Athen sind vor allem beeindruckt. Hiva K. etwa mit seinem außergewöhnlichen Blick auf die Welt der Flüchtlinge. Der kurdisch-irakische Künstler balanciert mit einem Stab unterschiedlich angewinkelter Spiegel auf der Stirn die Perspektiven von Flüchtlingen in Athen nach und lernt so selbst dazu. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele Griechen Flüchtlingen hier in der Stadt mit unterschiedlichen Projekten helfen. Obwohl viele von ihnen selbst mit den Folgen der Krise zu kämpfen haben, das hat mich wirklich sehr angerührt. Natürlicher Konkurrent der Dokumentarkunst in Athen ist der ganz normale Straßenalltag. Kunst und Performance präsentieren sich mittendrin auf Wegen und Plätzen. Von Athen lernen. Das Motto ist manchmal eine sehr politische Botschaft für Künstler und Besucher. In den gut ausgebuchten Hotels und Apartments der Stadt können sie bis in den heißen Juli hinein weiter ganz persönlich auswählen zwischen Athener Stadtattraktionen und der manchmal ziemlich versteckten Documenta-Kunst.
Ich finde eigentlich, dass es sehr gelungen ist, das hier zu machen und dass es schon eine schöne Geste ist, weil man eben viel von Athen auch sieht und weil er sich dessen auch aussetzt, dass die Stadt einfach der größte Konkurrent der Ausstellung ist.
Für einige Documenta-Präsentationen müssen sich die Besucher sputen. Das tonnenschwere Marmorzelt einer kanadischen Künstlerin zum Beispiel wird mit schwerem Truck schon Mitte Mai vom Philopappos-Hügel an der Akropolis nach Kassel transportiert. Zusammen mit Künstlern, die von Griechenland nach Deutschland weiterziehen, entsteht so der weite Bogen, den sich die künstlerische Leitung der Documenta für die Ausgabe 14 dieser Weltkunstschau wünscht.
Ein Monat Documenta in Athen. Eine Bilanz von hr-Info-Reporter Michael Lehmann. Am 10. Juni beginnt, wie gesagt, die Documenta dann ganz traditionell in Kassel.
hr-Info. Kulturlust.
Für die Freunde des Weltraums haben wir jetzt einen besonderen Tipp. Denn in Darmstadt ist eine Meteoritenausstellung eröffnet worden, die es in sich hat. Eigentlich sollte das neueste Projekt des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt nur eine gewöhnliche Meteoritenausstellung werden. Aber dann kam die Raumfahrtagentur ESA mit ins Spiel. Und so wurde daraus eine Multimedia-Show über die Kometenmission Rosetta. Petra Demand hat die Ausstellung Rosetta, Europas Kometenjäger, schon gesehen.
5, 4, 3. Main engine start, 2, 1, and lift off.
Sie beginnt mit einem Countdown, die ton- und bildgewaltige Deckenprojektion über die Reise der Raumsonde Rosetta zum Kometen Churyumov-Gerasimenko. 12,5 Jahre hat die Mission gedauert, 7 Milliarden Kilometer wurden zurückgelegt. Das sind Zahlen, die man sich kaum vorstellen kann. Genau das war der Anlass für den Kurator Oliver Sandrock, keine normale Ausstellung mit Infotafeln zu planen. Die Reise sollte erlebbar sein. In Sitzsäcken versunken blickt der Besucher an die Gewölbedecke des Saals. Und los geht die Reise.
Jetzt sehen Sie sie 1:1. Das ist Originalmomentgröße. So groß war sie. Das heißt, sie ist größer als dieser Raum. Wir zoomen jetzt raus. Südamerika verschwindet.
Missionsleiter Paolo Ferri ist begeistert. 20 Jahre seines Lebens hat er mit der Forschungsmission Rosetta verbracht. Er ist immer noch fasziniert von dieser unglaublichen Reise und sieht die Ausstellung als eine Art Belohnung für sich und sein Team.
Wissen Sie, ich bin immer noch sehr an Rosetta so gebunden. Ja, Die Rosetta-Mission wurde beendet, aber wir denken immer noch täglich an diese Rosetta-Mission. Jetzt, diese Ausstellung ist natürlich auf einer Seite sehr emotional. Ich sehe das jetzt in Echtzeit fast, eine Wiedergeburt von Rosetta, die ganze Mission vor mir, sehr schön. Auf der anderen Seite, das gefällt mir, dass die ganze Bevölkerung hier die Möglichkeit hat, zu verstehen, warum wir eine solche Mission gemacht haben.
Und das fällt leicht. Die Faszination springt schnell über. Neben einem 1:20 Modell der Trägerrakete Ariane 5 gibt es auch ein Modell der Landeeinheit Philae zu bestaunen. Und oben im Gewölbe schwebt Rosetta. Natürlich als verkleinertes Modell, denn Rosetta und Philae sind nach dem Ende der Mission auf dem Kometen geblieben. Wer die ganze Geschichte von Rosetta noch einmal erzählt bekommen möchte, kann das auf sehr unterhaltsame Weise tun. Auf einem Bildschirm ist der niedliche Rosetta-Comic zu sehen, den die ESA entwickelt hat.
Rosetta fliegt bereits seit 10 Jahren in Richtung eines Kometen namens 67P Churyumov-Gerasimenko. Die Reise war lang. Und auf dem Weg hat sie 2 Jahre, 7 Monate und 12 Tage im Tiefschlaf verbracht.
Ob Wissenschaftsfreak oder Familie mit Kindern, in dieser Ausstellung findet jeder seine Ecke, seine Begeisterung.
Die Ausstellung Rosetta, Europas Kometenjäger, läuft noch bis zum 8. Oktober. Petra Demand war für uns dort. Vor 2 Jahren haben wir hier in HR Info Büchercheck den Debütroman von Julia Wolf vorgestellt. Sie ist Mitte 30, lebt inzwischen in Berlin und Leipzig, stammt aber aus Groß-Gerau. Im vergangenen Jahr gewann sie mit einem neuen Stoff den Dreisat-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Dieser Stoff liegt jetzt in Romanform vor. Walter Nowak bleibt liegen, heißt das Buch. Frank Statzner hat es gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Walter Nowak geht's dreckig. 68 ist er, hält sich für topfit, schwimmt jeden Tag 1000 Meter. Aber jetzt liegt er nackt auf dem Boden seines Badezimmers, ist mehr oder weniger orientierungslos, weiß nicht, was ihm passiert ist. In seinem Kopf zucken die Gedanken wild durcheinander. Wie ein ungeschnittener Film spult das Hirn sein Leben ab.
Worum es geht?
Walter Nowak ist ein Selfmade-Man. Vaterlos wächst er auf. Der Vater, ein GI, ist weg. Im Ort, Friedberg ist erkennbar, wird er als Bastard beschimpft. Also ein verletzliches Kind. Walter hängt an der Mutter. Er heiratet, hat einen Sohn, verlässt die Familie für eine jüngere Frau, die ihn sexuell anzieht. Er steht auf Pferdeschwanz. Er baut aus dem Nichts ein Unternehmen auf und verliert es irgendwann wieder. Auch den Sohn verliert er, weil es ihm nicht gelingt, einen positiven Kontakt, eine Beziehung zu dem Kind aufzubauen. Stattdessen orientiert er sich an tradierten Männlichkeitsidealen und Leistungsparolen, spielt den Patriarchen, gockelt rum, macht sich lächerlich. Aber das erkennt er nicht. Erst zum Schluss, als er peinlich, hilflos und nackt neben der russischen Putzfrau am Boden seines Bades liegt, dämmert ihm, dass sein Leben gescheitert ist, dass der Knockout das Ende einer Krisenspirale markiert.
Wie es geschrieben ist.
Julia Wolf inszeniert Walter Nowaks Leben auf knapp 160 Seiten als Gedankenstrom. Sein Hirn denkt und erinnert, was und wie es will. Zeitebenen schieben sich ineinander. Inhalte brechen ab, um irgendwann später wieder aufzutauchen. Gedankensplitter. Sogar die Sätze bleiben manchmal unvollendet. Man muss assoziieren, wie sie weitergehen könnten. Und schon schiebt sich eine neue Erinnerung oder Überlegung über das gerade Gelesene. So folgen wir Walter Nowak zum Beispiel auf einer halben Seite zunächst ins kalte Schwimmbad, dann zu seiner Frau, weiter zu seiner Urologin und enden schließlich bei der Putzfrau.
Erst die Pflicht, dann das. Hin und zurück sind es 50. 10 mal 50, das sind 500. Mal 2, das ist doch ordentlich. Da soll noch mal einer... Hören Sie mal, Frau Doktor, Frau, wie auch immer Sie heißen, ich schwimme jeden Morgen 1000 Meter. Das ist 1 Kilometer für Sie, zum Mitschreiben, jeden Morgen. Dieser Ausdruck in Yvonnes Gesicht. Sie muss zugeben, das ist ordentlich, das ist nicht von Schlechten. Da können Sie sagen, was Sie wollen, komme, wer wolle. Und sagt, wer wolle, sagt was, wolle, komme, sage was. Bei Regen und bei Sonnenschein, sagt Yvonne am Telefon zu ihrer Freundin. Der Walter schwimmt, komme, was wolle, sagt sie und seufzt. Aber eigentlich gefällt ihr das, ihr Mann. Ich halte mich fit. Das Seufzen war natürlich gespielt. Ich sehe ja die Blicke. Ich habe ja gesehen, wie Olga geguckt hat. Einen Moment zu lang stand sie in der Tür. den Staubsauger in der Hand.
Wie es gefällt.
Es fällt nicht immer leicht, diesem irrlichternden Gedankenschwall zu folgen. Aber ich habe mich darauf eingelassen und dann funktioniert es nicht nur, es macht sogar Spaß. Denn dahinter steckt ein virtuoser Umgang mit Sprache. Julia Wolf hat es drauf. Die beschädigte Sprache ist der adäquate Ausdruck für das geschädigte Gehirn und den beschädigten Menschen. So wird der Unsympath im Lauf der Geschichte zu einer bemitleidenswerten Figur.
HR-Info, der Büchercheck. Jetzt auch in Ihrer hr-info-Partnerbuchhandlung. Alle Infos auf hrinforadio.de.
Der Roman Walter Nowak bleibt liegen von Julia Wolf ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen und kostet 21 Euro. Frank Statzner hat das Buch vorgestellt. Und das war die Kulturlust in hr-info. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.